Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, zum Fest der Auferstehung Jesu und so wie wir hoffen auch der unseren, ein uralter Text. Lange Zeit geschrieben vor dem Geschehen von Jerusalem damals vor 2000 Jahren. Und doch, es geht auch um Tod und Auferstehung, etwas anders gelagert als im Neuen Testament. Es ist ein Text aus dem ersten Buch des Propheten Samuel, im zweiten Kapitel, die Verse 1, 2, 6 bis 8. Und Hanna betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott ist. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Erinnert ihr euch noch an Alexis Sorbas, den Roman von Nikos Kazantzakis, der verfilmt wurde, wo am Schluss alles zusammenbricht und sie Sirtaki tanzen? Und dieser Sorbas war ein philosophischer Mensch, aber an einem Satz bin ich hängen geblieben. Er sagt zu seinem Arbeitgeber, als er einiges an Uso getrunken hatte: Die Zeiten sind vorbei, in denen meine Seele zu Ostern mit Christus auferstand, sind lange vorbei. Und schüttelt dabei nachdenklich den Kopf. Und ich denke, es geht vielen Menschen so, dass sie mit diesem Geschehen an Ostern zunächst einmal gar nicht so viel anfangen können. Ostern, trifft es mich? Betrifft mich nicht, hilft mir nicht. Die Ostergeschichte, die handelt doch von einer ganz, ganz großen Ausnahme in der Weltgeschichte. Und was soll die für Auswirkungen auf mich haben? Also höre ich sie mir an, lass sie auf sich beruhen und das war's dann. Oder geht es Ihnen jetzt so mit dem Lobgesang der Hanna, den wir gerade gehört haben? Schön, dass diese Frau im Alten Testament so etwas sagen konnte, aber was sagt's denn mir? So schön es zu lesen, kann mich da auch mitfreuen im Blick zurück auf diese geschichtliche Situation. Aber wo bin da ich gemeint? Gut, wir kennen das, wenn uns ein Wunsch erfüllt wird, dann können wir uns freuen, dann geht es uns gut. Und dann kann man auf diese Geschichte schauen und sagen, naja, der Hanna geht es auch gut, ihr wurde ein Wunsch erfüllt. Und da ist sozusagen ihre Seele aufgestanden, um nicht zu sagen auferstanden. Mein Herz ist fröhlich, sagt sie, es ist nicht mehr bedrückt. Mein Mund hat sich weit aufgetan. Ich weiß etwas zu sagen, gerade da, wo ich vorher schier zum Schweigen verdammt war, wo ich kleinlaut war, wo es mir die Sprache verschlagen hat. Naja, kann man sagen, ist doch beneidenswert, wenn ein Mensch so etwas erleben kann. Schauen wir uns die Hanna mal ein bisschen genauer an. Die hat ja ordentlich was mitgemacht. Ja? Sie war verheiratet mit Elkana, der war ja ein guter Mann, ein liebevoller Mann. Aber sie hatte ein Problem und das hat für sie zu schlimmen Zeiten geführt. Das hat sie nicht vergessen, dieses Problem. Sie hat sich sogar schon fast tot gefühlt. Muss man dann ein Stückchen zurückgucken vor unserem Predigttext, dort wird es erzählt. Sie war eine Frau im Orient mit all den Wertvorstellungen, die der Orient in sich trägt. Und der größte Schatz für eine Frau und der größte Wert für eine Frau war, dass sie möglichst viele Söhne und Töchter in die Welt setzen konnte. Aber Hanna eben nicht. Sie war unfruchtbar. Sie war in ihren eigenen Augen eine Niete, eine taube Nuss oder wie man da all die dummen Sprüche zu sich selber sagt oder über andere. Und ihr Mann Elkana, in der Kultur, in der er damals lebte, war natürlich nicht nur mit einer Frau verheiratet, er hatte zwei. Und die zweite Frau, die war natürlich fruchtbar. Und jedes Mal, wenn die zweite Frau an Hanna vorbeikam, gab es bei Hanna so einen Stich in der Seele. Nicht nur, weil sie gesehen hat, dass ihre Kollegin sozusagen einen höheren Wert im Sinne des Orientalen hatte. Nein, ihre Neben- oder Mitfrau, die stichelte da schon immer wieder hin. Hat sie ja deutlich spüren lassen, du taube Nuss, du. Und Hannas Seele hat sich verkrampft. Man würde heute sagen, sie wurde schwer depressiv, so schwer, dass sie nicht mal mehr was gegessen hat und nur noch geweint hat. Und war untröstlich, wenn sie hinüberblickte und die Kinder ihres Mannes mit der anderen Frau sah. Und dann ging sie zum Tempel, war von Herzen betrübt, betete zum Herrn und weinte sehr. Herr, hast du mich denn vergessen? Betete sie. Siehst du mich denn nicht? Bedeutet dir denn mein Elend überhaupt nichts? Immer wieder das gleiche Gebet, das sie im Tempel gesprochen hat. Und eines Tages sagte ihr ein Priester, Gott wird dir deine Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Und siehe da, es geschah. Sie bekam einen Sohn, den vom Herrn Erbetenen, sie nannte ihn Samuel, auf Hebräisch Schmuel, und das heißt nichts anderes als Gott erhört. Und da ist ihre Auferstehung geschehen. Ihre Seele ist auferstanden, und sie rühmte Gott, wie wir es vorhin gehört haben. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, singt sie. Er hat mir wunderbar geholfen. Ohne ihn hätte ich wahrhaftig nichts zu lachen. Aber er hat mich froh gemacht. Durch diese Erfüllung eines Herzenswunsches ist ein tiefer, verzweifelt fragender und manchmal zweifelnder Glaube aufgerichtet worden. Und Hanna, die so gebeugt durchs Leben ging, konnte ihr Haupt wieder aufrichten in dem Herrn, wie sie sagt. Sie findet wieder Worte. Und was für Worte! Sie konnte über ihren Glauben frei und offen reden. Allerdings, das, was vorher geschehen war, das war noch lange nicht vergessen. Sie wusste es, auch diese Zeit des Wartens, diese Zeit der Erniedrigung, diese Zeit der Trauer, auch das kam ja von Gott. Denn alles Leben war ihm ja zu verdanken. Die Freude, aber auch die Traurigkeit, das Böse und das Gute, wie es der schwergeprüfte Hiob ausgesprochen hatte, haben wir Gutes von Gott empfangen, sollten wir denn das Böse dann nicht auch annehmen? Immer diese Gegensätze und doch, sie werden mit einbezogen, der Glaube, er umfasst sie. Denn der Glaube empfängt alles aus den Händen Gottes. Wer kennt es nicht, dass er ins Zweifeln gerät, dass er in Notsituationen kommt oder wie es in der Bibel auch ausgesprochen wird, der Herr hat mich preisgegeben, sodass ich fürchten musste, umzukommen. Wer hat es nicht schon erlebt, dass er am Grunde und unterhalb des Bodens sich gefühlt hat und gehofft und gewartet hat, wieder aufstehen oder auferstehen zu können? Der Herr, so sagt Hiob, macht arm und macht reich, einmal so, einmal anders. Er erniedrigt und er erhöht. Ein Spiegel der Geschichte, die Jesus im Großen erlebt hat. Die Erniedrigung bis zum Tod. bis hin zum Kreuz und dann die Erhöhung durch die Auferstehung. Im Kleinen erleben wir sie im eigenen Lebensumfeld doch auch immer wieder. Aber dann soll es uns gehen wie dem Hiob, der eben sagt, der Name des Herrn sei gelobt, ganz egal, was kommt. Und das ist der Glaube, der eben nicht nur ein Sonnenscheinglaube ist, wenn es gut geht, wenn lauter Auferstehungssituationen sich in unserem Leben aneinanderreihen, sondern dann wird der Glaube tragfähig, auch dann, wenn wir uns erniedrigt fühlen, wenn wir allein gelassen sind, wenn wir traurig sind. Hannah spricht's aus. Der Herr tötet und macht lebendig. Übrigens, wenn man es umgekehrt sagen würde, der Herr macht lebendig und tötet, dann wäre es keine Aussage über Gott. Weil er führt uns Menschen ja wirklich manchmal hart an die Pforten des Todesreiches heran. Aber selbst dann, wenn kein Ausweg mehr zu bestehen scheint, selbst dann, wenn der letzte Hoffnungsschimmer so langsam zu verglimmen scheint, auch wenn wir ganz unten sind, es geht doch wieder aufwärts. Mag vielleicht jetzt etwas idealistisch klingen. Man sagt, es gibt Situationen, wo es nicht aufwärts geht, aber letztlich geht es doch aufwärts. Das sagt der Glaube. Es geht aufwärts, dass wir unseren Weg genauso gehen wie Jesus, durch die Pforten der Dunkelheit hinein ins Licht. Und Hannah hat es besungen. Der Herr führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Wir wissen, wie es ausgeht. Gott führt uns am Ende wieder herauf. Und gerade wenn wir heute Ostern feiern, so kurz ist der Abstand zwischen dem Karfreitag und dem Ostersonntag. Der Herr tötet, Karfreitag, und macht lebendig. Jesus wurde gekreuzigt und ist wieder auferstanden. Auch wenn da viele Anstoß an dieser Geschichte nehmen und fragen, was ist das für ein Gott, der das Blut und das Leid des Karfreitags braucht? Es ist wichtig, was am Ende dabei herauskommt. Und das ist die Auferstehung. Und am Ende des Ausschnitts aus Hannas Psalm, den wir heute uns vorgenommen haben, finden wir tatsächlich auch eine Antwort, eine Andeutung einer Antwort. Weil am Ende singt Hannah nicht mehr von der Folge gegensätzlicher Erfahrungen, dass Gott einen in die Hölle stürzt und dann wieder herausrettet. Am Ende ist das Ziel dessen, was Gott tut, ganz eindeutig. Und das heißt, er hebt den Gedemütigten aus dem Staub. Er stößt ihn nicht in den Staub, um ihn dann wieder aufzuheben, eins nach dem anderen, sondern den, der im Staub liegt, den hebt er auf. Und dann ist Schluss mit diesem Lobgesang. Und das ist genau das Ziel. Und den Armen erhöht aus der Asche, dass er ihn unter die Fürsten setze und den Thron der Ehre erben lasse. Höher geht's eigentlich nicht. Wann sitzt man so in Staub und Asche? Wenn man nichts mehr zu hoffen hat. Zu Staub und Asche werden, das ist das Ende, so fährt man hinab zu den Toten. Staub und Asche? Naja. Gibt ja auch Situationen und Zeiten, in denen man sich Staub und Asche aufs Haupt streute, gehört zu den Bußriten. Und das war wie ein Todesurteil, das man sich selber ausgesprochen hatte. Von Gott gestraft saß Hiob in der Asche, heißt es im Hiob-Buch. Wir haben in unserer Kirche solche Bräuche nicht, aber manchmal kommen sie doch nicht als äußerlicher Brauch, sondern in Form des Gewissens. Wenn man sich fragt, wie viele Hoffnungen habe ich enttäuscht, was bin ich Menschen schuldig geblieben, wen habe ich verletzt, wem habe ich die Freude oder gar die Freude am Leben verdorben, obwohl ich vorausgesehen habe, dass es so kommen würde, habe ich doch nichts gesagt. Da hätte ich eine Warnung aussprechen sollen. War mein Verhalten da und dort nicht verantwortungslos? Ich bin ein sündiger Mensch, murmelt Petrus in einer solchen Stimmung. Und so fühlt man sich in Staub und Asche, schuldig gesprochen, nicht wert, weiterzuleben, und kann so auch die Depression der Hanna nachvollziehen. Und da sagt Gott, jetzt ist Schluss damit, jetzt reicht's. Du brauchst auf diesem Weg nicht weiterzugeben. Die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis, die wird abgebrochen. Da machst du dich nur selber kaputt. Jemand anders ist den Weg durch Staub und Asche denn schon längst für dich gegangen. Jemand anders hat den bitteren Kelch geleert. Jemand anders hat sich dort hineinstürzen lassen. Er war gehorsam bis zum Tod. Bis zum Tod am Kreuz. Er ließ sich ins Totenreich führen. Er fuhr zur Hölle, wie es in der alten Formulierung des Glaubensbekenntnisses hieß. Und das genügt. Und gleichzeitig siehst du, dass er nicht ins Bodenlose gesunken ist, nicht untergegangen, kam an ein Ziel und kehrte zurück. Der Herr führte ihn hinab zu den Toten und wieder herauf. Und die Apostel bezeugen es, wir haben ihn gesehen. Und das ist das Tröstliche, dass das tatsächlich gelungen ist. Und deshalb läuten am Ostermorgen die Glocken wieder, als überschlügen sie sich vor Freude über das leere Grab, hat Rainer Kunze in einem Gedicht gesagt. Gott hat Jesus aus dem Grab herausgeführt. Seine Geschichte hat ein gutes Ende genommen, ein endgültig gutes Ende. Aber eben nicht nur für ihn. Nicht nur für den, der diesen Weg gegangen ist, der die Höllenfahrt durchlebt, durchlitten und überstanden hat, sondern er hat seinen Sohn in den Tod gegeben, um seinetwillen uns verziehen. Und damit auch uns den Weg der Auferstehung geöffnet, so wie wir es immer wieder auch im Glaubensbekenntnis sprechen. Der Thron der Ehre, wie Hanna es sagt, das werden wir erben. Und das muss man sich mal so richtig vorstellen. Tatsächlich, all diese bedrückenden Situationen des Alltags, all das, was einem auf den Keks geht, was einen niederdrückt, all das ist tatsächlich nichts wert im Angesicht dessen, was am Ostersonntag geschehen ist, weil Jesus uns an der Hand nimmt und uns auf seinem Weg mitnimmt, hinauf ins Licht, hinauf ins Leben. Und wie hat der Paul Gerhardt mal gesungen, die Welt ist mir ein Lachen mit ihrem großen Zorn. Sie zürnt und kann nichts machen. So wird das Herz tatsächlich fröhlich in dem Herrn. Und er ist heilig, er ist ein Fels, sagt Hanna. Und das heißt nichts anderes, als dass er tut, was er sagt. Und er überlegt sich's auch nicht mehr anders. Da haben wir einen festen Stand und eine fröhliche Hoffnung. Da können wir auch aus dem Reich des Todes springen hinein in die Osterfreude. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.